Radio Potsdam. Smürek trifft.
In der Themenwoche Gründen auf Radio Potsdam gibt es eine Smürek trifft Sendung, die sich natürlich auch mit dem Thema Gründen auseinandersetzt. Und dafür habe ich heute einen kleinen, feinen Gesprächskreis gegründet mit einem, der sich extrem gut auskennt mit dem Gründen, denn er hat selbst gegründet und das sehr erfolgreich. Er lebt heute in Potsdam und ich freue mich, dass ich heute bei ihm zu Gast sein darf, was er gegründet hat, was der Apfel damit zu tun hat und wie man aus einer Arbeit im Bergbau zu über 700 Mitarbeitern kommt, das hören wir heute auch. Herzlich willkommen, Archibald Horlitz, hallo.
Ja, ich freue mich und auch herzlich willkommen bei mir, lieber Frank.
Nun ist bei mir ja eine recht kurze Beschreibung, da kann man sich noch nicht so richtig viel vorstellen. Wollen wir einfach mal kurz, also die Hörer mal mitnehmen, was wir sehen oder wie wir uns, in was für eine Aura wir sind?
Ja, Frank, du hast dich ja bereit erklärt, dass wir das Interview bei mir zu Hause machen können und nicht im Studio. Ja, wir sitzen hier quasi mitten in Potsdam, ungefähr dort, wo der Abzweig nach Hermannswerder langläuft, Uferweg, Ecke Leipziger Straße, neben dem bekannten Wasserwerk und haben hier einen ausgezeichneten Blick aufs Wasser, auf die Havel und dementsprechend eine entspannte Situation.
Und das könnte schon eine der Erklärungen sein, warum ich mich gerade so beruhigt fühle. Ich fühle mich irgendwie so ruhig. Das liegt, muss offensichtlich an dieser Spiegel, den man hier so sieht. Ja, wenn man aufs Wasser guckt, das ist schon irgendwie auch ein bisschen Medizin, ne?
Absolut. Also ich fand, das war natürlich ein absoluter Glücksgriff, den ich hier machen konnte in Potsdam. In so einer Umgebung zu leben, ist ein echtes Privileg.
Wir arbeiten uns mal ganz langsam ran. Wenn ich beim Beruferaten mit Robert Lemke wäre, kennst du das noch? Was, ja, wer bin ich? Ne? Genau. Würde meine erste Frage so lauten, gehe ich recht in der Annahme, dass du nicht in Potsdam geboren bist?
Das ist völlig richtig. Ich bin in München geboren, am 20. April 1958. Bin allerdings im zarten Alter von einem Jahr verschleppt worden ins Ruhrgebiet, dann dort in Essen aufgewachsen und auch entsprechend sozialisiert worden. Dass ich also eher ein typischer Ruhrgebietsmensch, denn ein Bayer bin.
Könnten wir uns da mal rantrauen und versuchen, Essen und Potsdam zu vergleichen? Oder ist das, also man sagt ja mal Äpfel und Birnen, aber die kann man ja eigentlich auch vergleichen, Äpfel und Birnen.
Also ich sag mal, es gibt ein paar Sachen, die sind ähnlich, aber Essen hat auch einen See, den sogenannten Baldeneysee. See. Also ein bisschen Wasser gibt es da auch. Aber Essen ist eigentlich Ruhrpott pur, Stahl, Kohle und eine absolute Multikulti-Gesellschaft. Letzteres gibt es ansatzweise in Potsdam auch, weil gesellschaftlich gefördert. Wir sind ja hier sozusagen der einzige Landstrich in Brandenburg, der gefühlt kein AfD-Territorium ist, sondern wo sich alle vernünftigen Menschen zusammengetan haben, gesagt haben, wir wollen hier in Frieden und gut miteinander leben. Das ist vielleicht das, was es als verbindendes Element gibt. Potsdam ist eine relativ kleine Stadt. Essen war mal eine sehr große Stadt, hat sich mit Köln darum gestritten, wer die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen ist. Die Kölner haben dann unverschämterweise ein paar Eingemeindungen vorgenommen. Dann wurden die Zechen und Stahl, die Industrie wurde zurückgefahren, sodass Essen heute immer noch eine Stadt ist mit gut 500.000 Einwohnern. Gefühlt war es mal fast eine Millionenstadt. Potsdam kommt aus einer ganz anderen Richtung, hat sich gefühlt fast verdoppelt seit der Wende und ist unvergleichlich schön und von daher mit Essen wirklich nur höchstbedingt vergleichbar.
Das hast du schön gesagt, unvergleichbar schön, so kann man das, glaube ich, auf den Punkt bringen. Was sind denn deine ersten Erinnerungen an deine Kindheit? Also mir, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt es echt schwer, so ganz weit zurückzugehen. Ne? Also das fängt erst ein bisschen später an, keine Ahnung warum, aber ich krieg's nicht so richtig hin.
Also meine ersten und auch schönsten Erinnerungen an meine Kindheit sind meine Großeltern, die halt in der Nähe von München in Vaterstetten gelebt haben, wo ich auch häufig meine Ferien verbracht habe. Und tolle, wirklich tolle Menschen in jeder Beziehung. Und die hatten einen riesengroßen Garten, weiß ich, das war schon eine Sache, die mich begeistert hat und habe mich immer gefreut, wenn ich zu denen durfte. Ansonsten so in Essen meine Erinnerung, ja, die fängt an so mit der Kindergartenzeit. Ich war in einem katholischen Kindergarten und so rückwirkend betrachtet waren da so ganz große Pinguine in Schwarz gekleidet, die Nonnen. Und so die wirklich konkret zurückreichenden Erinnerungen begannen dann, glaube ich, mit der Schulzeit.
Gehen wir mal in eine Zeit, wo du dich vielleicht auch noch gut erinnern kannst. Du hast ja Bergbau und Ingenieurwesen studiert, ne? In Aachen und Berlin. Was hat dich da gerufen? Also der Berg ruft, ja, diese allgemeine Formulierung, aber was hat dich da fasziniert? Kommt das irgendwie von deinen Eltern oder wie bist du da hingekommen?
Also familiär gibt es ja überhaupt keine Beziehung. Also eigentlich wollte ich Bauingenieur studieren, habe ein hundsmiserables Abitur gemacht und habe mir dann die Studienordnung angeschaut und gesehen, dass im Grundstudium das Bergbaustudium relativ viele Gemeinsamkeiten mit dem Bergbaustudium hat. Und Bergbau wollte damals kein Schwein mehr studieren. Die Zechen wurden gerade alle dicht gemacht. Dementsprechend gab es keinen Numerus Clausus. Und ich habe gedacht, na, fängst du mal mit Bergbau an und wechselst dann später zum Bauingenieur.
Wie praktisch war denn das? Warst du auch unter Tage?
Ja, Voraussetzung für das Bergbaustudium war, dass man eine etwas verkürzte Ausbildung zum Bergmann gemacht hat. Der sogenannte Bergbaubeflissene, das war so ein Jahr im Bergbau arbeiten.
Krass, das beeindruckt mich. Also beeindruckt mich, weil mit Untertage verbinde ich kein Licht, eng, eine Platzangst fällt mir vielleicht noch ein. Aber es ist schon gewaltig. Wie hast du das wahrgenommen?
Also rückwirkend betrachtet würde ich sagen, einer der wichtigsten Abschnitte in meinem Leben. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Also ich komme ja eigentlich aus einem sehr gut bürgerlichen Haus. Vater Rechtsanwalt, Notar, Mutter Ärztin. Also mit harter körperlicher Arbeit war ich nicht direkt konfrontiert. Und von daher habe ich sozusagen mal die Gegenwelt kennengelernt. Und wenn man dann so als 18-jähriger angehender Student mit Nickelbrille unter Tage auftaucht und dann so gestandene Bergleute um sich rum hat, die zeigen einem schon, wo der Hammer hängt im wahrsten Sinne des Wortes. Also das geht dann hin bis zu Aufgaben, die man als dann quasi kommende Führungspersonen übernimmt, dass man dann einen Trupp Kollegen an die Seite gestellt bekommt, die alle aus Anatolien kommen, der deutschen Sprache absolut mächtig sind, aber mit jedem Meter, wo man sich sozusagen unter Tage weiter bewegt, verlieren die dann ihr Sprachvermögen und so 2 Kilometer weiter steht man dann da, ist quasi der Vorarbeiter, muss denen sagen, was sie zu machen haben. Und dann steht man vor der Entscheidung, entweder man bringt das rüber oder man steht selber an der Schaufel und 7 Leute schauen einem begeistert beim Arbeiten zu. Also das hat schon eine gewisse Prägung mit sich gebracht.
Ein gutes Trainingslager, ne? Aber gib mal eine Jahreszahl, wann war das ungefähr?
77, 78 war meine erste Zeit unter Tage. Ich habe dann noch andere Bergbauarten kennengelernt. Ich war in der Braunkohle in der Nähe von Köln, in Frimmersdorf und ich war im Emsland auch im Öl. Man muss dazu sagen, man hat als Bergmann extrem gut verdient. Also normaler Auszubildender hatte damals vielleicht 300-400 Mark im Monat. Ich kam locker auf 1200, 1300 Mark im Monat. Also es war auch ein finanzieller Anreiz, das zu machen. Und meine letzte Arbeit war das Neuabteufen eines Schachts. Da wurde 24 Stunden rund um die Uhr gearbeitet.
Was heißt das, Neuabteufen?
Also ein neuer Schacht wurde gegraben. Und das waren 6-Stunden-Schichten, also rund um die Uhr. Man begann also entweder morgens um 6, mittags um 12 oder 18 Uhr oder eben 24 Uhr. Und wenn so ein neuer Schacht entsteht, dann ist dann auch kein Fahrstuhl eingebaut. Man wird also in einem großen Metallkessel runtergelassen. Man muss dann durch die wasserführenden Schichten durch, die je nach Lage mehrere 10 Meter unter Tage sind oder auch 100 Meter. Und muss sozusagen dann wasserdichte Betonringe einbauen. Wenn das nicht funktioniert, das war in meinem Fall so, stand man dann bis zu den Brustwarzen im eiskalten Wasser, hat in die Wände reingebohrt, Beton reingespritzt, um das Ganze abzudichten. Allerdings habe ich in diesem besten Monat, wie gesagt, Ende der 70er Jahre, über 5000 Mark im Monat verdient. Dafür konnte man sich einen gebrauchten VW Käfer, der vielleicht 20.000 Kilometer runter hatte, kaufen. Also irre, was da an Geld gezahlt wird.
Was hätte man dir zahlen müssen, damit du es dein ganzes Leben machst?
Die Frage hat sich zum Glück nicht gestellt, aber ich sag mal, das Gehaltsniveau war schon ordentlich, aber Geld ist für mich also absolut ein sekundärer Fakt.
Also grundsätzlich, darf ich zusammenfassen, schon eine sehr harte Arbeit, die man wahrscheinlich über sehr lange Zeit nur sehr schwer aushalten kann.
Ja, also damals waren die Leute mit spätestens 50 durch, konnten nicht mehr unter Tage arbeiten, Gelenke kaputt, teilweise Staublunge noch. Also das betrifft allerdings die ältere Generation. Und da war man einfach fertig.
Ich erzähle mal kurz zwei Sätze zu mir. Ich habe bei der Deutschen Reichsbahn gelernt, damals noch in der DDR, und war Facharbeiter für Nachrichtentechnik und war nebenbei DJ. Und habe sozusagen dadurch Kontakt bekommen zur Musik, zum Entertainment und dann auch zum Journalismus. Ist es bei dir ähnlich? Also du bist irgendwie dann mal mit einem Computer in Kontakt gekommen, glaube ich, währenddessen du da noch im Bergbau warst. Ist das richtig?
Nein, das hat sich ergeben, als ich damals umgezogen bin nach dem Vordiplom von Aachen nach Berlin. Ich wollte den Studienort wechseln. Ich hatte damals eine Freundin, die Theaterwissenschaften studiert hat. Das gab es in Köln. Aachen und Köln lag noch einigermaßen nah beieinander. In Berlin gab es beides. Und Berlin fand ich sowieso schon faszinierend, sodass wir dann nach Berlin umgezogen sind. Und kaum waren wir da, haben wir uns getrennt, wie das Leben so spielt. Und ich zog dann in eine reine Frauen-WG ein. Und der Freund von einer der Damen war damals Austauschstudent in Amerika an der Stanford University. Und die haben die ersten 6000 Apple Macintosh bekommen. Und der brachte dann irgendwann das Gerät mit zurück. Und so kam ich zum ersten Mal mit dem Mac in Kontakt. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, weil vorher hatte ich einen Rechner gehabt mit CPM, dem klassischen grünen oder bernsteinfarbenen Monitor, wo man auf Assembler-Ebene rumgehackt hat. Und hier kam auf einmal eine Maschine mit einer grafischen Schnittstelle. Mir war klar, da öffnet sich was für die breite Masse der Bevölkerung. Also nicht nur für Computer-Nerds, sondern mit dem Ding kann jeder umgehen. Und ja, diesem Schlüsselmoment bin ich dann irgendwann gefolgt.
Hat's gefunkt zwischen euch?
Aber sowas von.
Wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es heute weltweit über hunderte Millionen von Apple-Rechnern. Ist es richtig, wenn wir sagen, du hattest einen der ersten?
Ich gehörte sicher in Deutschland, sage ich mal, zu den ersten, keine Ahnung, 1000, 2000 Nutzern, die einen Apple Macintosh hatten.
Wir haben eben vom Es hat gefunkt gesprochen. Was aus dieser Liebe geworden ist, hören wir gleich. Aber jetzt reden wir über eine andere Liebe, die Liebe zur Musik. Wir spielen ja auch Musik von den Gästen, die ich in meiner Sendung begrüßen darf. Was hören wir denn? Was ist Archibald Horlitz in der Musik? Wie kann man den übersetzen?
Naja, irgendwo bin ich in den 70ern hängen geblieben, muss ich sagen. Also der Zeit, wo man so langsam erwachsen wird. Wir hatten in Essen ja die Grugerhalle. Und dort fanden damals so in den 70er, 80er Jahren tolle Konzerte statt, die europaweit ausgestrahlt wurden. Und was ganz toll war, der örtliche Radiosender, der WDR, hat die Musik dann in Stereo parallel ausgestrahlt. Also man stellt sich vor, man hatte da so den klassischen Fernseher, wenn es gut lief, einen Farbfernseher, wenn es schlecht lief, einen Schwarz-Weiß-Fernseher und eine riesen Stereoanlage, dann die üblichen alkoholischen Getränke dazu und tolle Musik. Also das hat mich sehr geprägt. Also von daher, bei meiner Musikauswahl wird man das feststellen, stammt vieles meiner Lieblingsmusik aus der alten Zeit. Aber ich interessiere mich nach wie vor für Musik, bin ich musikalisch. Also mein absoluter Fan im Moment oder mein absoluter Künstler, den ich toll finde, ist Youngblood. Hat mir gerade Karten geholt für nächstes Jahr für ein Konzert in Liverpool. Das ist für mich jemand, der auch in der Jetztzeit noch richtig guten Rock'n'Roll verkörpert.
Den hören wir jetzt?
Glaube ich nicht. Ich glaube, wir fangen an mit einem alten Pink Floyd-Titel von Dark Side of the Moon, einer der bestverkauften Platten weltweit. Das Stück Great Gig in the Sky. Und was da faszinierend ist, ist die Frauenstimme, die wir dort hören werden.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zurück bei Smürek trifft. Jetzt komme ich zum vorhin angekündigten Auftritt des Apfels, denn aus einer Studentenbude hat er die größte Handelskette für Apple-Produkte in Deutschland gemacht. Und heute ist er bei mir. Bei mir der Gründer und Wahl-Potsdamer Archibald Horlitz. Hallo zurück.
Ja, hallo. Willkommen again.
Wann hast du den Computer für dich zum Geschäft gemacht? Wie ging das los? Also wann hast du gemerkt, irgendwas kann ich da draus machen?
Als ich meinen ersten Mac gekauft habe, war die Situation so, dass der ursprüngliche Mac einen Hauptspeicher von 128 Kilobyte hatte. Also unvergleichlich gering gemessen an dem, was heute üblich ist. Und es gab eine Aufrüstung auf einen Mac Plus, der 512 Kilobyte hatte. Und diese Aufrüstung kostete 2.500 Mark. Ich habe mir die beiden Geräte angeguckt, habe verglichen technisch, wo ist der Unterschied, und habe gesehen, dass eigentlich nur größere Memory-Chips eingelötet waren. Da habe ich gedacht, okay, probier mal, ob du nicht selber aufrüsten kannst. Das habe ich gemacht, es funktionierte. Bekannte, die Mac hatten, kriegten das mit, fragten, ob ich das auch machen kann. Und ich sage mal, das war ziemlich viel Arbeit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so ein bisschen Geld dafür musst du nehmen. Und Materialpreis waren irgendwie 400 Mark. Ich habe dann für 800 Mark die Geräte umgerüstet. Und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt, habe ich gesagt, da muss mehr gehen. Und dann habe ich damals eine Lösung entwickelt mit einem Megabyte-Speicher. Und das gab es nirgendwo, also nicht bei Apple und auch sonst nicht im PC-Umfeld. Da war bedingt durch die Architektur der Intel-Chips der maximal adressierbare Speicher 640 Kilobyte. Bill Gates meinte auch, das reicht für die Menschheit. Diesen Spruch habe ich dann bei einem meiner Graves-Läden mal auch ins Schaufenster gestellt. Naja, also auf jeden Fall klappte das mit der 1 Megabyte Speichererweiterung, die ich dann beim Materialpreis von kalkulatorisch vielleicht 900 Mark für 4.000 Mark angeboten habe, weil es musste eine eigene Platine gebaut werden. Das fand ich zwar ein bisschen aufwendiger. Ja, und dann irgendwann habe ich festgestellt, also mit den Sachen kannst du richtig gut Geld verdienen. Bin fast selber erschrocken, wie viel es war. Und da begann dann sozusagen die Kommerzialisierung meiner Ideen.
Was ich jetzt gerade, was mir, die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, waren Apple und Löten. Also für mich irgendwie nicht so richtig vorstellbar, dass man da so rein kann und dann einfach sagen kann, komm, ich mache da jetzt einfach einen größeren Speicher rein.
Nee, konnte man eben nicht. Apple hat da sehr darauf geachtet, dass das System geschlossen ist. Aber da ich Techie durch und durch bin, fiel mir dann noch bei der Gelegenheit auf, dass Apple schon die ersten Macs, die ja einen Schwarz-Weiß-Monitor hatten, schon auf Farbwiedergabe vorbereitet waren. Und ich habe dann ein Interface gebaut, dass man einen externen Farbmonitor anschließen konnte. Und auch die damalig mitgelieferten Programme Mac Paint, Mac Draw haben auch schon Farbe unterstützt. Apple war damals auch noch nicht so, dass sie hart ihre Intellectual Properties geschützt haben. Ich bin nämlich mit dem Gerät auf die, ich glaube, letzte Hannover-Messe, bevor es dann Cebit umbenannt wurde, gefahren. Und dann wurde mal auf dem Stand ein bisschen Platz freigeräumt. Ich durfte meine 1 Megabyte Speichererweiterung und den Anschluss eines externen Farbmonitors zeigen. Also heute unvorstellbar, aber damals war es halt so.
Schön. Ich habe auch gelesen, du hast auch für Studenten Ausdrucke gemacht, ne? So als Dienstleistung.
Ja, das war sozusagen mal die erste generalstabsmäßig umgesetzte Idee.
Das war die erste Monetarisierung.
Ja, die Speichererweiterung, das war, ich sag mal, es hat sich so ergeben und wuchs so langsam an. Aber das, was du gerade angesprochen hast, Rent-A-Mac, war eine Firma, die ich sozusagen vom Reißbrett aus konzipiert, gegründet und umgesetzt habe. Auch da war wieder der Zufall Helfer. Apple Deutschland sprach mich darauf an, dass sie 20 Geräte im Keller hätten aus der damaligen Vorstellung des Apple Macintosh, die aber in Deutschland nicht verkäuflich seien, da sie nur ein nicht umschaltbares 110-Volt-Netzteil hatten. Eigentlich eine technisch geringe Hürde. Ich habe gesagt, okay, kaufe ich zum Ersatzteilpreis oder zum Verwerten als Ersatzteile, habe die dann umgerüstet auf 220 Volt, kam also relativ günstig an 20 eigentlich sauteure Computer. Und damals erschien gerade der erste Laserdrucker, nämlich der Laserwriter. Und da ich ja selber Student war, wusste ich, du musst irgendwann mal deine Diplomarbeit abgeben. Und die wurde damals typischerweise auf einer Schreibmaschine getippt. Wenn man Glück hatte, hatte man eine IBM-Kugelkopfschreibmaschine und genügend Tippex und hat dann irgendwas zusammengebastelt. Grafiken mussten per Hand gezeichnet werden, mühsam montiert werden über einen Kopierer. Und hier hatte man Tools sozusagen, die alles in den Computer verlagert haben. Und man unter der Hand hat man dann halt gesagt, du, wenn du das hier auf dem Laserdrucker ausdruckst, ist die Note typischerweise um 1 bis 2 Noten besser, weil allein das saubere Erscheinungsbild beeindruckt. Und an dem Computerverleih habe ich relativ wenig verdient, allerdings an jedem Ausdruck umso mehr. Am liebsten waren mir Diplomarbeiten mit mehr als 100 Seiten.
Kann ich gut verstehen. Irgendwann ging es dann auch in die GmbH. Würdest du sagen, die GmbH war dann die erste richtige Gründung? Weil du hast ja jetzt auch schon von der ein oder anderen kleineren Firma gesprochen. Wie würdest du das beschreiben?
Also durch das Umrüsten der Computer auf größere Speicher und den Verleih der Computer hat sich dann in Berlin so eine Community gegründet, versammelt, zusammengefunden. Und ich bin immer häufiger darauf angesprochen worden, ob ich denen nicht einen Mac besorgen, sprich verkaufen könnte. Also eigentlich hatte ich nie vor, Apple-Händler zu werden. Ich habe mich wohlgefühlt hier im technischen Umfeld und Dienstleistungsumfeld. Aber ich habe dann einfach mal bei Apple angerufen und man kannte sich ja und habe gesagt, dass ich kriege hier ständig Anfragen. Ja, also kein Problem, wir schicken dir sofort einen Händlervertrag und rechts unterschreiben, dann bist du sofort Händler.
Wie kann man denn einfach mal so bei Apple anrufen? Also wenn ich heute bei Apple anrufen will, da zeigt mir ja die Website auf keinen Fall eine Durchwahl. Wie hast du das gemacht?
Ja gut, wie gesagt, ich kannte die Leute bei Apple, weil man technisch halt häufiger im Austausch war. Und von daher ging das noch. Die Zeiten haben sich in der Tat geändert. Und das war ja noch klassische Westberliner Zeit. Es gab genau drei Mitbewerber, die klassisch auf Westberliner Art gearbeitet haben. Um 10 gehe ich mal ins Büro, schau mal, wie es läuft. Dann auf dem Golfplatz und am Nachmittag wird dann sozusagen die Kasse gemacht, das Geld mit nach Hause genommen und so weiter. Und wir sind da angetreten, frisch befreit von irgendwelchen Hemmnissen und haben innerhalb von 6 Monaten 50% Marktanteil in Berlin gehabt. Also das funktionierte damals in diesem speziellen Umfeld sehr, sehr gut.
War das dann Gravis schon?
Nein, das war HSD. Ein Systemhaus. Gravis ist erst entstanden, als Apple in das untere Preissegment, was heißt untere Preissegment, also Computer, ich sag mal in der Größenordnung 2.500 Mark eingestiegen ist. Zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet sind, kosteten Macs erheblich mehr, auch der Laserdrucker. Und ich weiß noch, unser Eröffnungsangebot, als wir das erste Ladengeschäft aufgemacht haben in Moabit, war das Einsteigerpaket. Das war ein Macintosh SE mit Laserdrucker für 29.999 Mark und das Profipaket mit einem Mac 2 und Laserdrucker für 59.999 Mark. Alle haben mich für bekloppt erklärt, in Moabit in so einem schäbigen Ladengeschäft solche Preise, aber hat super funktioniert.
Das ist gut. Gravis, der Name, der kommt ja, wenn man nachguckt, aus dem Lateinischen, ne? Irgendwie schwer, bedeutend, ernst. Gravis culpa, schwere Schuld. Gravis morbus, ernste Krankheit. Gravis homo, würdiger, bedeutender Mensch. Wie bist du drauf gekommen?
Also eigentlich kommt es sogar aus dem Griechischen und mein Vorstandskollege Wilfried Gast, der eine entsprechende Schulbildung hatte, hat sich diesen Namen ausgedacht oder ihn ins Spiel gebracht. Und er hatte eben, ich sag mal, diverse Vorteile. Es gab ihn noch nicht, er wurde nirgendwo benutzt. Er war international brauchbar, weil er in keiner anderen Sprache irgendwie eine negative Konnotation hatte. Ja, und so haben wir den Namen Gravis dann genommen, um unter der Flagge zu starten.
Wie das richtig groß geworden ist, hören wir natürlich heute in dieser Sendung Smürek trifft auf Radio Potsdam. Aber jetzt gibt's, und das aber passt gar nicht, jetzt gibt's ergänzend und additativ dazu Musik. Was hören wir jetzt?
Ja, Still Got the Blues von Gary Moore, ein wunderbarer Titel, ein super Gitarrenspiel, also ein Lied, was mich auch emotional richtig anfasst.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Bei mir der Unternehmer Archibald Haulitz. Willkommen zurück in der Sendung.
Ja, herzlich willkommen dir, mein lieber Frank.
Wir sind ja, genau, und das sagst du, weil ich bei dir zu Gast bin und dafür nochmal herzlichen Dank. Es gab, liebe Hörerinnen und Hörer, nur kurz am Rande, weil es ist ja jetzt auch so ein bisschen Richtung Weihnachten schon Stolle. Wir haben schon Stolle probiert.
Ja, ja.
Ja, war lecker, war gut.
Eigentlich gibt es um die Zeit ja schon die Ostersachen.
Stimmt, ja. Zumindest werden sie produziert. Wie groß ist der Apple-Händler Gravis denn geworden? Du hast ja erzählt, wie du gegründet hast. Wie schnell ging das dann und wie groß ist das insgesamt geworden?
Also Gravis in der Form, wie man es kennt mit Ladengeschäften, ist 1991 gegründet worden. Es gab noch ein Vorspiel unter dem Namen Gravis. Hatten wir vorher einen Versandhandel für Zubehör schon gegründet. Und da der Name bekannt war, haben wir ihn dann auch für die Ladengeschäfte übernommen. Wir sind in der zweiten Jahreshälfte 1991 mit 2 Testläden in Berlin und Hamburg gestartet. Und als wir dann Gravis verkauft haben an die Freenet-Gruppe 2012, hatten wir knapp 30 Läden in Deutschland.
Das ist ja dann eine richtig beeindruckende Größe. 750 Mitarbeiter waren es nachher zum Schluss. Da verändert sich die Arbeit eines Unternehmers ja auch wirklich fundamental. Ne? Man kann ja nicht mehr mit jedem sprechen.
Also einmal natürlich durch die geografische Ausdehnung, war eben nicht mehr alles in Berlin, ändert sich das sehr. Man muss Leuten Vertrauen schenken, muss Mitunternehmer quasi finden, die die Läden führen. Man muss ganz andere Mechanismen vom Ablauf, von den Prozessen her einführen. Wir haben damals eine Warenwirtschaft eingeführt, übrigens die gleiche, die Apple damals genutzt hat. Also am Anfang liefen wir auf gleichen System, was auch ein paar Vorteile hatte. Und man muss das Ganze wirklich total anders organisieren.
Als ihr sozusagen in der Ausdehnung wart, das war ja auch gerade die Zeit, wo dann das erste iPhone kam, richtig? Ist das genau da reingefallen? Und wenn ja, wie hat sich das angefühlt? Das muss ja, also ihr wart dabei sozusagen, mittendrin.
Also das iPhone kam ja erst 2007, aber das hat natürlich nochmal eine radikale Änderung des Geschäftes bedingt. Vorher waren wir sehr auf den Apple-Computer selbst und entsprechendes Zubehör konzentriert. Mit dem iPod, der schon vorher kam, der MP3-Player, deutete sich schon eine etwas neue Ausrichtung an. Aber das war, ich sag mal, geschäftlich relativ gering. Der Einfluss waren vielleicht 5% unserer Umsätze. Und als das iPhone kam und dann kurz danach das iPad, hat sich das Ganze dramatisch geändert. Da war auf einmal der Computer selbst noch vielleicht mit einem Anteil von 30-40% an unserem Geschäft beteiligt und alles ging eben Richtung Mobil, Richtung iPhone, Richtung iPad.
Apple ist ja heute Stand 2025 die wertvollste Marke der Welt, 1,29 Billionen US-Dollar wert. Wie war denn der Kontakt mit, nee, stimmt nicht?
Also die ganz aktuellen Zahlen sind Apple 4 und Nvidia 5.
Oh, nicht mehr ganz die wertvollste Marke, okay. Aber naja, ich glaube, die können es verschmerzen. Aber wir werden sicherlich daran arbeiten, dass es wieder besser wird. Wie war denn der Kontakt mit Apple damals? Warst du selbst mal in Cupertino?
Ich war regelmäßig in Cupertino. Es gab ja noch vor der Gründung von Gravis ein Vorspiel. Wir haben damals auch uns mit Next-Computern beschäftigt und die auch vertrieben und hatten da sogar eine Niederlassung in den USA von unserem Systemhaus HSD. Steve Jobs war ja damals nicht bei Apple, als wir mit Apple angefangen haben, sondern hatte gerade Next gegründet und kam dann erst Ende der 90er Jahre, 98, wieder zurück zu Apple.
Den hast du getroffen?
Regelmäßig.
Wie war der? Erzähl mal.
Absolut faszinierende Persönlichkeit, charismatisch, hochintelligent. Also das war Apple durch und durch in seiner Ausprägung.
Wie waren ja zwischenmenschlich? Also man kann sich vorstellen, der hat ja auch einiges bewegt und hat ja auch eine besondere Eigenschaft sicherlich gehabt, um das alles so hinzukriegen. Wie waren denn, also wie stelle ich mir das vor? Man kommt da hin und lernt ihn kennen. Wie ist das so?
Also er hat immer auch eine sehr gesunde Distanz beibehalten, konnte allerdings höchst charmant sein, wenn er etwas wollte. Als wir damals für Next programmiert haben, sollten wir dann an Messen teilnehmen, haben bestimmte Software für Next entwickelt. Als er dann bei Apple war, wurde das Verhältnis etwas distanzierter. Klar, wir waren dann noch einer von vielen in dem Mikrokosmos von Apple. Aber man hat gemerkt, er verkörpert Apple mit jeder Faser seines Seins. Und Apple ohne Steve Jobs war eigentlich gar nicht vorstellbar.
Hat man dem mit dem Smalltalk gemacht oder war der eigentlich nur in seiner Arbeit drin? Oder konnte man mit dem auch reden, wie wir uns so austauschen?
Also er war natürlich voll in seiner Arbeit drin. Es gab immer mal wieder kurze Gelegenheiten, wo man mit ihm sprechen konnte. Also ich erinnere mich an ein Treffen in Paris. Damals gab es dort auch eine sogenannte Macworld-Messe. Und das war ja 2 Jahre vor der Einführung des Euros. Also da gab es 2 Auftritte von Steve Jobs und bei beiden durfte ich anwesend sein. Der erste war ein mehr internes Treffen, wo er das gesamte Apple-Führungspersonal von Europa zusammengezogen hat. Wir saßen da in einem Raum, da waren ungefähr 250 Apple-Leute. Und dann hatte er 3 Gäste eingeladen. Das eine waren Spieleentwickler aus England, das andere war der Repräsentant eines Distributors aus Frankreich und dann meine Wenigkeit. Und wir wurden sozusagen von Steve Jobs quasi verhört und im Hintergrund saßen die Apple-Leute. Mit dem Gaming-Mann hat er höflicherweise 3-4 Sätze gewechselt. Dann war der Franzose an der Reihe, der nicht gut genug Englisch sprach. Dementsprechend fiel das auch kurz aus. Und dann gingen die Fragen an mich los und da waren eben auch kritische Fragen, wie Dinge laufen, so als Händler, Ersatzteilversorgung, ähnliche Geschichten. Und ich habe dann die Gelegenheit benutzt, obwohl mich Apple Deutschland gewarnt hat, mich zu beschweren. Und das führte dann zu einem seiner bekannten Wutausbrüche. Er drehte sich um, brüllte also wirklich seine versammelte Mannschaft da an. Is this shit still going on? I can't believe it. Ja, also er hat wirklich da seine Mitarbeiter coram publico rund gemacht.
Aber du bist gut weggekommen noch, oder?
Sagen wir mal so, der Ärger richtete sich zum Glück in die andere Richtung. Und am gleichen Tag gab es dann abends eine Einladung auf so einem kleinen Schlösschen in der Nähe von Paris, wo man so, ich sag mal, so im Setup Achtertische saß. Und da war das Thema die bevorstehende Einführung des Euros. Und ich weiß, Steve Jobs kam dann zu uns an den Tisch und stellte sich so ganz förmlich hin, sagte so, may I ask you a question, sir? Also darf ich Ihnen mal eine Frage stellen, mein Herr? Und wollte sich dann wirklich sachkundig machen, was bedeutet die Einführung des Euros für sein Geschäft? Also eine einheitliche Währung, aber damals in Europa noch sehr unterschiedliche Preise, weil teilweise musste man in der Werbung die Preise inklusive Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer ausweisen, so in Deutschland. In anderen Ländern war das nicht so. Und Apple hat auch bewusst die unterschiedlichen Preisniveaus ausgenutzt. Und das hat ihn sehr, sehr interessiert, welchen Einfluss das auf die Preispolitik von Apple haben wird. Hat sich dann nachher auch höchst förmlich bedankt. Also das war dann der andere charmante Steve Jobs.
Wir könnten noch sehr lange darüber reden. Das ist ja auch ein sehr interessanter Mann, eine sehr interessante Persönlichkeit. Nur ist es wie immer im Leben, die Zeit ist etwas begrenzt. Wir haben ja noch viele andere Themen und wir wollen natürlich auch, weil es ja in der Themenwoche Gründen ums Gründen geht, auch darüber reden. Und machen wir ja jetzt auch schon. Du hast uns beeindruckenderweise erzählt, wie du Gravis groß gemacht hast. Und das ist letztendlich ja eben auch die Folge eines Gründens. Backen wir mal den Gründungskuchen. Ne? Also was brauchen wir, um gut gründen zu können? Ich habe neulich in einem Interview mal gelesen von einem Vorstandsmitglied der Axel Springer AG. Die haben gesagt, wenn die Leute aussuchen oder Unternehmen aussuchen, wo die sich beteiligen, dann fragen die immer folgende Fragen in folgender Reihenfolge. Und die Reihenfolge ist so ganz wichtig. Erstens hast du Zeit, zweitens hast du Personal und drittens hast du eine Idee. Nie andersrum. Die sagen, Ideen gibt es wie Sand am Meer. Menschen haben ganz viele Ideen, aber dann auf die Zeit nicht, sie umzusetzen oder auch kein Personal. Ist da was dran oder wie wichtig ist die Idee?
Offensichtlich sprechen die ja mit Unternehmen, die sich schon gegründet haben, von mir aus auch in der Frühphase sind. Ich sehe es natürlich genau andersrum. Ich sage, erstmal muss eine Idee sein für ein Geschäftsmodell oder ein Produkt oder eine Dienstleistung, weil ohne brauche ich nicht anzufangen. Dann in der Tat Personal super, super wichtig. Also ich muss die geeigneten Leute finden, die idealerweise die Gründer auch kongenial ergänzen. Und Zeit, ja, ist unabdingbar. Also wenn ich ein Geschäft aufbauen will, muss ich alle Zeit der Welt haben.
Das wird wahrscheinlich, mein Gefühl, oft unterschätzt, oder? Also man sitzt da so zusammen, so lass uns mal machen und dann hat man die Ressourcen gar nicht.
Also ich sag mal, Gründung gibt es natürlich in vielerlei Umfeldern, aber wenn ich so den klassischen Plot sehe, drei Studenten überlegen sich beim Bier, wie man die Welt aus den Angeln heben kann oder haben irgendeine tolle Produktidee, dann ist das so und dann stellt sich gerade bei Studenten sehr schnell die Frage, schmeiße ich mein Studium, setze ich das um, versuche ich das sozusagen nebenbei zu machen, aber je kräftiger die Idee ist, je gewaltiger das Vorhaben, umso eher werden dann eben auch die Entscheidungen getroffen. Ich konzentriere mich darauf und schiebe dann halt mein Studium ein bisschen an die Seite.
Muss ziehen, ne? Also so die Leidenschaft, die dann auch treibt und die Idee zieht.
Ja, also ich sag mal so, man muss das richtige Naturell haben als Unternehmer, eine gewisse Risikobereitschaft auch und die Idee muss einen tragen.
Gut, zurück zu unserem Gründungskuchen, den wir jetzt gleich hier in den Ofen schieben. Wir haben jetzt Zeit, Personal, eine Idee, eine Persönlichkeit. Was brauchen wir noch?
Ich brauche das geeignete Umfeld. Also ich kann jedem Gründer nur raten, beziehe von Anfang an einen Anwalt und einen Steuerberater mit ein. Dort werden die größten Fehler gemacht, also schon bei der Konzeption des Unternehmens, welche Rechtsform. Und einen Steuerberater brauche ich auch, weil der ist genauso wichtig wie ein Anwalt. Ich muss auch da schauen, welche steuerlichen Auswirkungen hat, welche Rechtsform auf mich. Also ich würde zum Beispiel, wenn es nicht eine kleine Idee ist mit langsamem Wachstum, sondern ich direkt groß werden will, mir durchaus überlegen, ob ich nicht sofort als Aktiengesellschaft starte. Das ist mittlerweile viel einfacher geworden. Dann kann ich nur empfehlen, besorg den Aufsichtsrat oder Beirat. Preiswerter kriegst du kein Know-how. Guck, dass du ein, zwei Mentoren hast, die dir weiterhelfen können. Das Ganze ist unbezahlbar und kostet trotzdem nichts.
Wie ist es eigentlich mit Fehlern? Fehler gehören ja irgendwie auch dazu und Fehlerkultur ist ja mittlerweile auch ein sehr großes Wort geworden, aber gehört irgendwie noch nicht so richtig zu Deutschland oder vielleicht doch. Fehler verzeiht man ja irgendwie nicht und so richtig gerne macht man sie auch nicht. Wie war es bei dir eigentlich in deiner Laufbahn? Du hast sicherlich auch den einen oder anderen machen müssen oder machen dürfen vielleicht sogar.
Ja, also in den USA ist zum Beispiel so, wenn ich nicht meine Insolvenz mitgemacht habe, dann habe ich kein vollständiges Profil als Unternehmer, das gehört dazu. Das war in Deutschland sicher nicht so und schon gar nicht in der Zeit, wo ich gestartet bin. Trotzdem haben wir auch diese Phase erlebt, ansatzweise. Wir waren damals Kunde der Deutschen Bank und auch nach dieser schwierigen Phase, weil wir uns da, muss ich sagen, ganz gut geschlagen haben oder sogar ein Geschäft draus gemacht haben mit der Deutschen Bank, war die Deutsche Bank bis zum Schluss unsere Hausbank. Also es zeigt, wenn man auch solche kritischen Phasen entsprechend professionell managt, bringen die letztendlich eine innere Stärke und einen Know-how-Zuwachs, der auch honoriert wird von außen.
Also man sollte es einpreisen, ne, dass das passieren kann und dann ist es kein Weltuntergang.
Ja, absolut. Also man darf da nicht naiv rangehen.
Und wenn wir nochmal zurück zu dir gehen, ich habe das vorhin so ein bisschen durchgehört, du hast einen sehr teuren Computer in einem schwierigen Umfeld angeboten. Würdest du sagen, das war ein Fehler?
Also am Anfang war in der Tat die Frage, was mache ich mit einem Computer, der damals 10.000 Mark kostet? Ja, wie rentiert sich das? Zum Glück ist im Umfeld dann das Thema Desktop Publishing entstanden, also das Setzen, Drucken mit dem Mac. Und das war eine Welt, die noch teurere Computer bedingte. Also es gab in Berlin das Unternehmen Berthold, die Satzmaschinen hergestellt haben. Die haben eben 200.000, 250.000 Mark gekostet. Und so gesehen war der Mac dann wieder vergleichsweise preiswert.
Also eine Menge Offenheit ist wichtig und dass man sich eben auch bestimmte Dinge erlaubt und nicht gleich dran zugrunde geht. Ich glaube, das ist ja auch so ein ganz wichtiges Punkt. Gab ja auch diese Fuck-up-Partys, glaube ich, ne, wo man das auch gefeiert hat und so weiter, um das so ein bisschen zu würdigen insgesamt. Deine Idee hast ja eben schon gesagt, Gravis wurde 2013 an Freenet verkauft. Aber woran ist Gravis letztendlich eigentlich gescheitert?
Also Gravis ist ja jetzt vor einem knappen Jahr dicht gemacht worden, letztendlich daran, dass Apple das Geschäft selber machen wollte. Also ich gebe nur mal eine Zahl raus, die ich zufällig mitbekommen habe. Als Apple damals das neue iPhone eingeführt hat, bekamen 50 Gravis-Niederlassungen in Summe zusammen 50 Geräte, also ein Gerät pro Niederlassung. Ich konnte aber zeitgleich online bei Apple oder der Telekom beliebige Stückzahlen beziehen. Also das war ganz klar. Hier hat Apple gesagt, Gravis brauchen wir nicht mehr, ist obsolet. Wir haben eigene Läden, wir verkaufen über Partner wie Telekom oder Vodafone. Und in so einem Umfeld kämpfen zu wollen, ist schwierig. Gut, ich war 10 Jahre gut raus aus dem Laden. Also ich habe das Prinzip dann nur von der Seite beobachtet, emotional natürlich immer noch irgendwo stark involviert, fand das jammer schade. Das hätte man anders machen können.
Gut, wir unterhalten uns gleich weiter, haben jetzt aber wieder wie immer in dieser Sendung auch nach dem dritten Take Musik. Und die hast wieder du ausgesucht. Was hören wir jetzt?
Jetzt hören wir so einen richtig klassischen Titel aus den 70er Jahren, Paranoid von Black Sabbath. Das auch als kleine Referenz an den gerade verstorbenen Ozzy Osbourne. Also ein Lied, was in knapp 3 Minuten so viel Power rüberbringt wie kaum ein anderes.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir der umtriebige Archibald Horlitz, Gründer der gewaltigen Apple-Vertriebsmaschine Gravis, lange Vorstandsvorsitzender des SV Babelsberg und Gründungsmitglied des Vereins Gemeinsam für Potsdam. Über den sprechen wir noch, aber zunächst eine ganz banale Frage. Wann hast du das letzte Mal einen Computer benutzt?
Vor ungefähr 2 Stunden, kurz bevor du gekommen bist.
Hättest du dir träumen lassen, welche Rolle der Computer einmal einnehmen wird?
Ja, das war ja für mich das initiale Moment, um aus der Sparte Bergbau in den IT-Bereich zu wechseln.
Aber da haben ja damals selbst ganz berühmte Leute das nicht so richtig eingeschätzt, was das mal für eine Rolle spielen wird. Ne?
Naja, Apple war eben da durch diese grafische Benutzeroberfläche, Bedienung mit der Maus, der Wegbereiter, dass ein Computer, der massentauglich war, entstanden ist.
Ich frage deshalb, weil wir stehen ja jetzt wieder irgendwie an so einer Schwelle, über die man lange reden kann. Eine Menge industrielle Revolutionen liegen hinter uns, das Zeitalter der Dampfmaschinen, die elektrische Revolution, die digitale Revolution. Jetzt stehen wir vor einem neuen Zeitalter, dem Zeitalter der KI oder auch vielleicht Quantencomputer. Der neue Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung heißt Carsten Wildberger und der hat gesagt, die Einführung der KI ist vergleichbar mit der Entdeckung des Feuers von vor Millionen von Jahren. Würdest du so auch so weit gehen?
Schöner Vergleich. Also wenn es so wäre, dann wäre es super. Ich glaube, es wird ein bisschen gemäßigter in Schritten erfolgen. Also es wird nicht dieser Knalleffekt sein, ich habe jetzt das Rad oder das Feuer erfunden. Aber in der Tat wird es gewaltige Auswirkungen haben auf die Industrie, auf die Gesellschaft, auf unser Leben.
Gefahr oder Chance?
Das geht immer Hand in Hand. Ich hoffe, wir nutzen die Chance und machen damit keine Fehler.
Wenn man so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung so verfolgt, läuft das in der deutschen Wirtschaft und auch in der Politik deiner Meinung nach zu leise? Sind es wieder die Amerikaner, die uns dann überholen oder vielleicht auch die Asiaten und den Markt und dann vielleicht sogar die Welt irgendwann mal bestimmen werden?
Ja, wie üblich sind die Deutschen nicht die schnellsten, aber wir sind immer noch verdammt gut in der Grundlagenforschung. Und wenn sich dann der Deutsche mal dazu durchgerungen hat, was zu machen, dann schafft er es oft, trotzdem den wirtschaftlichen Erfolg quasi zu erzwingen oder eben auch radikale Formen, radikale Neuerungen umzusetzen.
Das hat ja doch eine positive Nuance. Da würde ich jetzt einfach gar nicht weiter nachbohren. Das ist doch gar nicht schlecht. Ja? Also grundsätzlich gucken wir mal, was noch dazu kommt, damit im Prinzip das in Potsdam mit der Wirtschaft nicht zu leise läuft. Bist du beteiligt, wie auch ich, nebenbei gemerkt, an der Gründung eines Vereins, Gemeinsam für Potsdam. Willst du kurz mal sagen, was dich dazu bewogen hat, da mitzumachen?
Das Ganze hat ja ein Vorbild. Es gibt Gemeinsam für Leipzig, die schon fast 20 Jahre da unterwegs sind. Ich habe über einen anderen Kontakt, nämlich unseren Präsidenten Timo Jakob, die Gelegenheit gehabt, mich mit den Leipzigern auszutauschen. Und ich fand die Grundidee, was sie gemacht haben, sehr charmant. Es ist eben kein Lobbyverein, der sich hinstellt und sagt, wir sind Unternehmer und wir fordern irgendwas, sondern wir sind ein Verein von Unternehmern und wir bieten etwas an. Das kann die Politik annehmen, muss aber nicht. Die Kunst ist hier halt, das Ablehnen schwerer zu machen als das Annehmen. Und das fand ich extrem charmant, diese Grunddisposition.
Kann man, wenn man Informationen haben möchte, sich auch informieren. Auf der Website gfp-potsdam.de kriegt man alle Infos und auch Kontakte. Und da wird es noch eine Menge zu hören geben, denke ich. Wenn wir jetzt das Thema Gründen nochmal abschließen wollen, was würden wir so sagen? Was würden wir am Ende einer Sendung sagen? Wie sind die Zeiten eigentlich gerade fürs Gründen? Sind die gut, nicht gut? Oder ist das, wenn man eine gute Idee hat, nicht das Entscheidende? Was geben wir den Leuten mit?
Also offensichtlich sind die wirtschaftlichen Zeiten im Moment schwierig. Aber wenn ich Unternehmer bin und wenn ich gründen will, dann muss ich im Zweifelsfall auch antizyklisch denken. Also so gesehen eigentlich wiederum eine gute Zeit. Und jeder, der die Kraft, das Zeug und die Beständigkeit dazu hat, der sollte gründen. Es gibt nichts Erfüllteres im Leben, als selber sein berufliches Schicksal gestalten zu können und nicht irgendwo im Konzern angestellt zu sein oder in dritter Reihe. Und ich sag mal, froh zu sein, wenn man ohne Blessuren abends nach Hause kommt.
Ich überlege gerade, ob wir den Mut als solches nochmal herausstellen als wirklich entscheidendes Kriterium, weil ich könnte mir vorstellen, viele, die jetzt die Sendung hören, sind immer mal mit dieser Idee so ein bisschen schwanger gegangen und haben überlegt, ich könnte eigentlich gründen, aber ich bin ja eigentlich auch ganz sicher hier in meiner Unternehmung oder in meinem Angestellten-Dasein. Ich könnte mir vorstellen, es gibt eine Menge Menschen, die sich es nicht trauen.
Das hängt sicher auch ein bisschen von dem Umfeld ab, zum Beispiel von dem familiären Umfeld. Ich habe lange gegründet, bevor meine ersten Kinder kamen. Und ich weiß genau, hätte ich damals schon 3 Kinder gehabt, hätte ich mich wahrscheinlich wesentlich schwerer getan, zu gründen und vor das Risiko zu gehen, weil ich dann eine Verantwortung für eine Familie habe. Also ist das ideale Gründeralter immer typischerweise, bevor ich eine Familie gründe, also klassischerweise so in der Zeit von 20 bis vielleicht maximal Ende 20. Und dann gibt es aber auch höchst erfolgreiche Gründer, die dann, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind und bei Zeit und wieder Geld hat, auch entsprechend gründen.
Das ist doch eine ganz schöne Perspektive. Also man kann davor und danach und wahrscheinlich auch währenddessen man Kinder hat. Also irgendwie wird es schon, oder währenddessen man direkt für die Kinder verantwortlich ist, irgendwie wird es schon werden. Potsdam ist eine gute Stadt zu gründen, glaube ich, ne? Wenn man aus Potsdam kommt. Das hat doch schon mal irgendwie eine gute Aura.
Ja, Potsdam hat sich mittlerweile zum fantastischen Wissenschaftsstandort entwickelt und ist da in Deutschland schon fast einzigartig. Also man hat hier ein gutes Umfeld. Was hier fehlt, und das betrifft den Osten im Allgemeinen, ist natürlich, es gibt hier wenig produzierendes Gewerbe, aber es ist der modernere Teil Deutschlands. Das muss man ganz deutlich sagen.
In der Musik, die wir jetzt hören, gehen wir noch mal ein bisschen weg von der Moderne, wieder ein bisschen zurück, glaube ich. Und was hören wir jetzt?
Wir hören jetzt Bohemian Rhapsody von Queen, ein Titel, der in seiner Art einzigartig ist, der viele Genres verbindet, dem mir erstmal nachgesagt wurde, keine Chance, zu lang, zu komplex. Und ich glaube, jeder auf der Welt kann ihn mitsingen, wenn die ersten Noten angestimmt werden.
Und das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch gleich machen. Nicht bevor ich mich bedankt habe und nochmal ein herzliches Dankeschön natürlich an Archibald Holditz, bei dem ich heute zu Gast sein durfte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir kennen uns schon länger. Jetzt kommt die Erklärung, warum wir uns duzen, ganz zum Ende. Manchmal macht man das am Anfang. Deswegen haben wir natürlich auch das Du verwendet. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen Dank. Für Sie, wenn Sie nicht gleich eingeschaltet haben, sondern erst später oder wenn Sie es ganz normal hören möchten, die Mediathek auf Radio Potsdam, da können Sie jederzeit das Ganze nachhören. Hat ja dann auch so ein bisschen eine Podcast-Aura, so auch sehr modern, einen Podcast zu haben. Jetzt haben wir sozusagen auch noch einen Podcast. Hören Sie gern noch mal rein und ich darf schon mal anteasen, die nächste Sendung ist zwischen Weihnachten und Neujahr und da treffe ich die Schauspielerin Luise Luno im stattlichen Alter von 93 Jahren. Und wir werden auch viel über Potsdam sprechen, das wird auch nochmal sehr interessant. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Sonntag und vielen Dank.